Predigtnachklang, der Predigt-Podcast der FEJ Remsmoor.
Guten Morgen. Mein Name ist Nadine Opitz und ich freue mich heute mit euch gemeinsam Gottes Wort zu entdecken. Von Anna hatte ich die Info bekommen, dass ich mir heute Morgen aussuchen darf, worüber ich predige. Und so auf der Suche musste ich an den Spruch eines befreundeten Pfarrers aus der Landeskirche denken, der mir mal sagte, du darfst über alles predigen, aber nicht über 10 Minuten. Das werde ich leider heute Morgen nicht schaffen. Dafür ist Gottes Wort einfach zu vielfältig und von daher hoffe ich, dass ihr alle gut geschlafen habt und wir jetzt gemeinsam konzentriert in Gottes Wort eintauchen können. Wer von euch hat denn gut geschlafen? Das passt so zur Quote. Also es gibt eine Studie von vor 2 Jahren ungefähr, da hat eine Krankenkasse genau das mal gefragt, wie gut Deutsche schlafen. Und ungefähr 40% der Deutschen sind morgens nicht ausgeschlafen. Ungefähr genauso viele nehmen tatsächlich sogar Schlafmittel. Und unter der Generation Z, also die Jüngeren unter uns, da sind sogar 60%. Also ziemlich viel. Müde sein kennen wir vermutlich alle. Ganz im wörtlichen Sinne, wenn die Nacht einfach zu kurz war oder der Schlaf eben zu schlecht, aber vielleicht auch im übertragenen Sinne. Ich werde manchmal müde als Lehrerin, wenn ich immer wieder gegen die Grenzen des deutschen Bildungssystems anlaufe. Oder als Mama, wenn ich meinen Kindern immer wieder dieselben Dinge predige. Genauso war ich als Teenagerin, ist oft müde, von meinen Eltern immer die gleichen Predigten zu hören. Manchmal werde ich auch müde, mich so für den Erhalt der Schöpfung einzusetzen, wenn ich sehe, was in anderen Teilen der Welt Menschen entscheiden und wie sie so mit einem Schlag irgendwie alles, was man an eigenen kleinen Schritten tun kann, vielleicht kaputt machen. Und ich glaube, euch werden ganz ähnliche Beispiele einfallen, wo ihr müde werdet, weil ihr euch in irgendeiner Situation gefangen fühlt. Was macht das mit dir? Müde sein. Ich werde träge, ich werde antriebslos, ich werde weniger leistungsfähig und auch reizbarer. Das merke ich gerade bei meinen Kindern. Unsere Teilhabemöglichkeit sinkt und wir verlieren den Fokus. Wir lesen heute einen Text aus dem Jesaja-Buch, in dem Jesaja an das Volk Israel appelliert, das auch müde geworden ist, trotz der vielen Strapazen nicht glaubensmüde zu werden. Und der Text steht in Jesaja 40, die Verse 25 bis 31. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wer kommt mir gleich? Spricht der Heilige. Richtet eure Augen nach oben und seht, wer das alles geschaffen hat. Seht ihr dort das Heer der Sterne? Er lässt sie aufmarschieren in voller Zahl. Mit ihrem Namen ruft er sie alle herbei. Aus der Menge, vielfältig und stark, darf kein einziger fehlen. Wie kannst du da sagen, Jakob? Wie kannst du behaupten, Israel, mein Weg ist dem Herrn verborgen? Mein Gott bemerkt nicht, dass ich Unrecht leide. Hast du es noch nicht begriffen? Hast du es noch nicht gehört? Der Herr ist Gott der ganzen Welt. Er hat die Erde geschaffen bis hin zu ihrem äußersten Rand. Er wird nicht müde und nicht matt. Keiner kann seine Gedanken erfassen. Er gibt dem Müden neue Kraft und macht den Schwachen wieder stark. Junge Männer werden müde und matt. Starke Krieger straucheln und fallen. Aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler. Sie rennen und werden nicht matt. Sie laufen und werden nicht müde. Das ist Gottes Wort. Amen. Wir werden uns dem Text in 3 Schritten nähern. Ich werde müde werden, ich kann getröstet werden und ich darf gespannt bleiben. Aber vorher möchte ich euch kurz mit hineinnehmen in die Situation des Textes. Jesaja war ein Prophet zur Zeit des Exils. Das heißt, nach der Eroberung des Volkes Israels durch die Babylonier. Die Babylonier haben die Israeliten verschleppt und ihr seht es hier an der Karte, das war eine ganz schöne Strecke. Also von Jerusalem hier unten bis rüber nach Babylon. In diesem Exil standen sie immer wieder vor der Frage, inwieweit sie sich an das Leben der Babylonier in der Fremde anpassen. Oder sollen sie sich vielleicht doch als Volksgruppe abkapseln und ihrer eigenen Kultur treu bleiben? Insbesondere in religiösen Fragen führte diese Situation zu Konflikten. Die Babylonier, die waren Polytheisten, also die glaubten an viele Götter, die Sterne, die Sonne, der Mond, das waren Götter in Babylon. Die Israeliten, die waren Monotheisten, die glaubten an einen Gott, den Gott Jahwe. Die religiösen Führer der Israeliten ermahnten das Volk regelmäßig, ihrem Glauben treu zu bleiben. In dieser Zeit sind ganz viele biblische Texte entstanden und aufgeschrieben worden, eben um gerade diese Erinnerung an den Glauben, an die kulturelle Identität zu wahren. Aber aus der Perspektive des einfachen Volkes, also der ganz normalen Israeliten, stellt sich, glaube ich, schon die Frage, waren diese babylonischen Götter nicht vielleicht doch mächtiger als Jahwe? Immerhin hat Jahwe zugelassen, dass sie jetzt schon seit Jahrzehnten in der Fremde leben müssen. War es diese Erfahrung von Fremdsein und Ausgrenzung, von Repressalien, war es das alles tatsächlich wert, an der eigenen Kultur festzuhalten? Oder war es nicht vielleicht doch sinnvoll, sich an die babylonische Religion und Kultur anzupassen? Konnte man dieser Zusage der alten Propheten wirklich vertrauen, dass Jahwe sie irgendwann zurückbringen wird? Ich kann mir gut vorstellen, dass die Israeliten müde waren. Die hatten die Situation einfach satt. Die wollten nach Hause. Die wollten Rettung. Und ich glaube, dieses Gefühl, das kennen wir auch. Ich habe eben am Anfang gefragt, in welchen Lebensbereichen du müde geworden bist. Vielleicht dort, wo Beziehungen zerbrochen sind. Vielleicht dort, wo wir liebe Menschen verloren haben. Dort, wo du das Gefühl hast, gegen Mauern zu rennen, weil du dich in äußeren Zwängen gefangen fühlst. In jedem Leben gibt es Situationen, die erschöpfen, die auslaugen, wo wir nicht weiter wissen, wo wir Gott nicht sehen, wo wir nicht sehen, dass er wirkt, wo wir vielleicht zweifeln an seiner Existenz, wo wir nur noch verzweifelt nach einer Lösung für die Situation suchen. Und in diese Situation hinein spricht Jesaja: Richtet eure Augen nach oben, seht, wer das alles geschaffen hat. Er zeigt damit auf die Gestirne, auf die Sterne, den Mond. Diese Gestirne, die babylonischen Götter, die sind machtlos. Gott lässt sie ausmarschieren. Sie sind selber nur Geschöpfe des einen Gottes. Des Gottes, der sich seinem Volk Israel verpflichtet hat. Jesaja erinnert das Volk daran, was das für ein Gott ist, zu dem es gehört. Diejenigen, die noch gebetet haben, die haben vielleicht gebetet: Gott, Herr, führ uns endlich zurück nach Jerusalem. Wirke du, besiege die Babylonier. Aber für Jesaja geht es gar nicht in erster Linie darum, was Gott jetzt für die Israeliten tun soll. Für Jesaja geht es darum, die Israeliten daran zu erinnern, wer dieser Gott eigentlich ist, zu dem sie da beten. Das ist ein viel umfassenderer Blick auf die Situation. Gott ist ein Schöpfergott. Der hat Macht, Leben zu schaffen. Leben in jeglicher Form. Und er ist ein Schöpfergott, der kennt seine Schöpfung bis ins Detail. Er kennt den Namen jedes einzelnen Sternes. Und ihm würde auffallen, wenn auch nur einer von ihnen fehlen würde. Als Israelit damals hätte ich, glaube ich, gefragt: Sag mal, Jesaja, woher willst du das eigentlich wissen? Ich sehe hier in der Fremde nichts. Ich sehe keine Macht, die die Babylonier irgendwie einschränken würde. Ich sehe nur, wie wir hier fremd sind. Wie wir an irgendwelchen alten Glaubenssätzen festhalten, die zunehmend einfach nur noch hohl wirken. Hier wirkt Gott nicht. Das weiß Jesaja. Einige Verse vorher, das Gespräch zwischen Jesaja und Gott geht schon etwas länger, fragt er Gott: Was soll ich ihnen denn sagen? Nichts als Gras, das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Jesaja sieht, dass das Volk irgendwie verloren scheint. Das redet er auch nicht klein. Das wird gesehen. Und auch das gilt für uns. Du wirst gesehen. Du wirst gesehen in deiner Situation, auch in den Situationen, die dich ermüden. Und auch dir sagt Jesaja: Du wirst gesehen von einem Gott, der die allumfassende Macht hat. Glaubst du, dass dieses Bewusstsein dir eine andere Perspektive auf deine Situation eröffnen kann? Sehen zu können, dass es einen anderen Rahmen gibt, als den du selber sehen kannst. Und dass es ein Danach gibt, ein Danach nach dieser Situation. Letzte Woche haben wir Ostern gefeiert. Da gab es auch noch einige Zeit nach Jesu Auferstehung Jünger, die das nicht glauben konnten. Die müde geworden waren, weil ihre Hoffnungen auf diesen Jesus, den sie für den Messias gehalten haben, zusammengebrochen sind. Der, den sie für Gottes Sohn gehalten haben, der wurde von den Mächtigen im Land, von den herrschenden Römern und von den religiösen Führern ans Kreuz gebracht. Auch hier hat sich Gottes Macht scheinbar nicht gezeigt. Sie konnten auch noch nicht alle so richtig glauben, was einige von ihnen erzählten, dass er auferstanden sein soll. Das klang noch alles viel mehr nach einem hohlen Glaubenswunsch, um mit der eigenen Trauer umzugehen oder sie vielleicht sogar zu verdrängen. Sie schlossen sich lieber in ihre Häuser ein. Sie zogen sich zurück. Und einer von denen war Thomas. Ich glaube, Thomas hätte ziemlich gut in unsere heutige naturwissenschaftlich orientierte Zeit gepasst. Er konnte nicht glauben, was nicht bewiesen war. Er brauchte einen Beweis, einen greifbaren Nachweis für die Auferstehung, bevor er an so etwas glauben konnte. Wer konnte ihm das auch verübeln? Das erschien doch ziemlich absurd. Aber dann begegnete Jesus ihm. Johannes berichtet im 20. Kapitel seines Evangeliums darüber, dass Thomas seine Hände in die Wundmale Jesu legen durfte und so diesen Beweis, nachdem er gesucht hatte, auch erhalten hat. Jesus sieht Thomas. Er holt ihn dort ab, wo er innerlich stand, sagt dann aber zu ihm: Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Was meinte er damit? Wollte er Thomas rügen? Ich glaube nicht. Ich glaube, er wollte ihn ermutigen, und zwar ermutigen, Vertrauen zu lernen für eine nächste Krise, die vielleicht kommt. Oder auch für die Zeit, wenn Jesus eben nicht mehr sichtbar da ist. Insbesondere im Neuen Testament bedeutet das Wort, das wir im Allgemeinen mit Glauben übersetzen, eigentlich Vertrauen. Selig sind die, die nicht sehen und doch vertrauen. Daraus spricht eine Weisheit, die Jesaja dem Volk Israel auch zugesprochen hat und die für uns heute genauso gilt. Es ist ein Lebensschatz, wenn wir vertrauen können. Vertrauen, dass es keine Götter, keine Institution, kein System und auch kein Schicksal gibt, über deren Macht Gottes Macht nicht weit hinausgreift. Vertrauen kann trösten. Gott beginnt auch seine Aufforderung an Jesaja im 40. Kapitel, also in dem Text, den wir vorhin gelesen haben, mit der Aufforderung zum Trost. Dort heißt es: Tröstet, tröstet mein Volk. Es geht nicht um Ermahnung, sondern es geht um Trost. Trost, indem man seinen Blick auf den Gott wendet, der niemandem gleich ist. Der Macht hat, Himmel und Erde zu erschaffen und der jedes einzelne seiner Geschöpfe im Blick hat. Der auch dich sieht. Und der alles, was du erlebst, einbettet in seiner Hand. Auch wenn wir oder wenn du, wenn ich manchmal nicht alle Zusammenhänge überblicken. Und dieser Blickwechsel, diese Perspektive, die stärkt. Das weiß sogar unsere heutige Psychologie. Erst vor 3 Jahren gab es eine neue, größere Studie einer Würzburger Psychologieprofessorin, die gezeigt hat, dass Vertrauen einer der größten Resilienzfaktoren ist. Also, dass Menschen, die ein Urvertrauen haben, dass sie sicher sind, dass sie geborgen sind, dass sie irgendwo zu Hause sind, dass diese Menschen wesentlich stabiler, deutlich stabiler durch Lebenskrisen hindurchkommen. Aber worauf kann ich jetzt vertrauen, wenn ich Gott einfach nicht mehr sehen kann? Egal in welcher Situation wir uns gefangen fühlen, können wir Gott immer in seiner Schöpfung entdecken und in seinem geschichtlichen Handeln. Im Allgemeinen wie im Besonderen dürfen wir wissen, dass es letztlich Gott ist, der wirkt. Neben allem, was uns vielleicht mächtig erscheint, ist er der letzte Horizont, der letztlich Mächtige. Jesaja macht das deutlich, indem er in den Versen vor unserem Predigttext die Israeliten daran erinnert: Wer kann das Wasser des Meeres mit der hohlen Hand abmessen? Wer kann die Weite des Himmels mit der gespreizten Hand feststellen? Wer kann den Staub der Erde in Krüge füllen? Wer kann die Berge auf die Waage legen und die Hügel auf die Waagschale? Und etwas weiter: Ist es euch nicht schon längst bekannt? Habt ihr es nicht immer wieder erfahren, seitdem die Erde besteht? Hier erinnert Jesaja die Israeliten zuerst an das, was sie in der Schöpfung sehen. Und dann an das, was sie bereits als Volk mit ihrem Gott erlebt haben. Ich kann das nachempfinden. Ich finde es total faszinierend zu sehen, wie Zusammenhänge in der Natur aufeinander abgestimmt sind. In einem Hörspiel unserer Kinder kommt die Hummelrackwurz vor. Luki, magst du mal das Bild zeigen? Genau, das ist diese Pflanze, zählt zu den Orchideen, soweit ich weiß, die den Lockstoff und das Aussehen einer weiblichen Hummelart nachahmt, um so die Männchen anzulocken, die für die Bestäubung dieser Blume verantwortlich sind. Und das noch Verrücktere ist, dass diese Blume blüht, bevor die weiblichen Hummeln geschlüpft sind. Das heißt, die Männchen, die suchen ihre Weibchen und finden halt diese Blume. Da muss doch ein allmächtiger Schöpfer dahinter stehen, der sich solche Zusammenhänge ausdenkt. Und genauso können wir Gott in seinem geschichtlichen Handeln wahrnehmen. In der Bibel werden wir in die Geschichte von ganz, ganz vielen Menschen mit hineingenommen, die Gott erlebt haben. Wenn es im Psalm 27 zum Beispiel heißt, der Herr ist der Schutz meines Lebens, vor wem sollte ich erschrecken? Böswillige Leute machen sich an mich heran, um mich mit Haut und Haar zu verschlingen. Es waren meine Gegner und meine Feinde, doch sie mussten scheitern und stürzen. Aus diesem Text spricht jemand zu uns, der erlebt hat, wie er durch sein Vertrauen auf Gott durch eine Lebenskrise hindurchgetragen wurde. Ähnliches durfte ich auch erleben und ich glaube, viele von euch auch. Ich habe es erlebt, als ich durch eine Suchterkrankung ging und mir Gott Menschen nachgeschickt hat, die nicht locker gelassen haben und die für mich gebetet haben und die mich immer wieder begleitet haben, bis ich selber bereit war, diese Situation vor Gott zu bringen und daraufhin Heilung erleben durfte. Da hat Gott gewirkt und gezeigt, dass er stärker ist als diese Krankheit. Und auch wenn wir das in unserer aktuellen Situation manchmal nicht sehen, dann dürfen wir uns von diesen Geschichten, von dem, was wir in der Bibel lesen oder von dem, was Menschen uns erzählen, wie Gott wirksam war, dürfen wir uns mit hineinnehmen lassen. Und wir dürfen darin Gottes Macht entdecken. Oder eben auch an der Schöpfung. Daran erinnert Jesaja das Volk, weil es einen Unterschied macht. Ob du in diesem Urvertrauen, dass dieser Gott an deiner Seite ist, durch die Krise hindurchgehst oder eben nicht. Jesaja ermutigt das Volk, in der Krise im Exil an Gott festzuhalten, weil letztlich alles in seiner Hand liegt und wir von Ostern her wissen, dass auch der Tod nicht mehr die letzte Macht über unser Leben hat. Auch die Angst vorm Tod muss das Leben nicht bestimmen, weil Gottes Macht darüber hinaus in die Ewigkeit reicht. Wir dürfen vertrauen. Dadurch werden wir getröstet werden. Mein Mann Martin wurde zu Corona-Zeiten einmal in der S-Bahn von einer Gruppe Jugendlicher überfallen und niedergeschlagen. Körperlich hat er dabei keine größeren Wunden davongetragen, aber psychisch hat das natürlich was mit ihm gemacht. Er hat sich als Opfer gefühlt, schwach und klein und machtlos, hilflos und hatte in den folgenden Monaten immer wieder Angst, Bahn zu fahren. Es war nun mal sein Arbeitsweg, aber in jeder Gruppe Jugendlicher am Bahnhof hat er eine Gefahr gesehen. Er hat sich nicht mehr wohlgefühlt auf seinem Arbeitsweg und es hat ihn belastet. Geholfen hat ihm in dieser Zeit ein Lied, das ihm begegnet ist und nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Whom Shall I Fear von Chris Tomlin, also wen sollte ich fürchten? Darin geht es darum, dass der Gott, der Armeen von Engeln anführt, immer an deiner Seite ist und dass du deswegen nichts zu fürchten brauchst. Mit dieser Erinnerung, mit diesem neuen Vertrauen, konnte Martin wieder sehen, dass er auch in diesen Situationen, die ihm Angst machen, nicht alleine ist. Dass er sich nicht zum Opfer zu machen braucht. Dass die Gewalttätigen, die ihn dort niedergeschlagen haben, dass sie in letzter Instanz auch machtlos sind. Dieses Bewusstsein hat seinem Arbeitsweg den Schrecken genommen. Er ging nicht mehr gelähmt und blockiert zur Arbeit, sondern im Vertrauen von dem mächtigsten Gott an seiner Seite sicher begleitet zu werden. Jetzt konnten auch die psychischen Wunden heilen und seine Situation sich wirklich verändern. Das hat natürlich auch etwas Aktives. Und damit kommen wir zum letzten Gedanken der Predigt. Wenn die Gruppe Jugendlicher am Bahnhof an Schrecken zurückgewann, dann musste Martin diesem Schrecken bewusst gedanklich entgegenstellen, dass er nicht größer ist als der Gott an seiner Seite. Wie Vers 31 unseres Predigttextes sagt, hat er auf den Herrn gehofft und dadurch neue Kraft bekommen. Er konnte im wahrsten Sinne des Wortes wieder durch den Bahnhof und die Bahn laufen, ohne müde zu werden. Was hier im Hebräischen steht, ist eine Partizipialkonstruktion, die ein aktives und ein andauerndes Hoffen ausdrückt. Das Wort hat etwas zu tun mit gespannt sein. Gespannt wie ein Spinnennetz, mit dem die Spinne auf ihre Beute wartet, oder auch gespannt wie ein Bogen beim Anpeilen des Zielpunktes. Neben die Ermutigung und dem Zuspruch, dass Gott vertrauenswürdig ist, tritt hier also auch ein Appell. Die Aufforderung, andauernd und aktiv zu hoffen. Aber das ist doch nun wirklich Hohn, oder? Wenn ich dir mitten in deiner Krise sage, du musst nur genug vertrauen, dann wird das schon. Dann wirkt es doch eher wie ein Schlag ins Gesicht. Leer und floskelhaft. Wie soll denn der, der sowieso schon keine Kraft mehr hat, der am Ende seiner Möglichkeiten angelangt ist, der nur noch müde in sich zusammensackt, wie soll denn der nun noch aktiv und andauernd hoffen? Wenn ich vorhin gesagt habe, dass du gesehen bist in deiner Situation, dann zeugt doch solch eine Reaktion eigentlich gerade vom Gegenteil. Ich fühle mich nicht gesehen, wenn mir das gesagt wird. Du musst nur genug vertrauen, dann wird das schon. In dem Nachdenken darüber bin ich bei Hiob gelandet. Die Person in der Bibel, von der am ausführlichsten ihr Leidensweg berichtet wird. Hiob war ein erfolgreicher Mann mit sehr vielen Kindern und sehr viel Besitz. Und dann hat er alles verloren und wurde zudem noch selber ziemlich krank. Sein Umfeld hat ihm immer wieder gesagt, dass er in irgendeiner Art und Weise schuldig geworden sein muss. Sonst wäre ihm solches Leid nicht passiert. Aber das wollte Hiob nicht glauben. Er war sich keiner Schuld bewusst. Wie ist er jetzt mit seiner Situation umgegangen? Seine Frau hat ihn aufgefordert, Gott zu verfluchen, aber das lehnt er ab. Stattdessen sucht er Beziehung. Er spricht mit seinen Freunden und diskutiert ewig lang mit ihnen über seine Fragen. Und da er dort keine zufriedenstellende Antwort findet, ruft er so lange im Gebet, bis Gott ihm antwortet. Er klagt Gott sein Leid, er klagt Gott an und fordert Antworten von ihm. In Hiob 30 heißt es: Ich rufe zu dir, doch du antwortest mir nicht. Ich stehe hier, doch du nimmst keine Rücksicht. Vielmehr wendest du dich grausam gegen mich, bekämpfst mich mit deiner ganzen Macht. Hiob klagt. Er tobt, er ist total verzweifelt, aber er zieht sich nicht zurück. Er spricht dieses Gegenüber an, er fragt weiter, bis Gott ihm antwortet. Immer und immer wieder. Auch das ist aktives und andauerndes Hoffen. Manchmal fehlen vielleicht selbst dazu die Worte. Aber dann sind wir als Gemeinde von Paulus mehrfach aufgefordert, füreinander einzustehen. In Römer 12: Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Oder in Galater 6: Helft einander, die Lasten zu tragen. Wir können füreinander beten. Wir können Gottes Verheißungen in der Bibel lesen. Wir können sie einander zusprechen. Wir können singen und uns dabei auch auf die Worte anderer stützen, so wie es Martin geholfen hat. Oder wie sogar Jesus es am Kreuz gemacht hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat er sich berufen auf Psalm 22. Und dann dürfen wir Jesu Worte an uns hören. Denn wer bittet, der bekommt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Heißt es im Lukas-Evangelium oder bei Matthäus: Kommt zu mir, ihr alle, die euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Dieses sich tragen lassen von biblischen Worten, von Menschen an unserer Seite, von Gott selbst. Das ist das, wovon Jesaja spricht in Vers 31. Aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Sie fliegen dahin wie Adler, sie rennen und werden nicht matt. Sie laufen und werden nicht müde. Am Anfang der Predigt haben wir darüber nachgedacht, was uns müde macht und die Kraft raubt. Jesaja ermutigt uns, diesen Situationen in dem Wissen zu begegnen, dass egal welche Macht uns dort verängstigt und ohnmächtig fühlen lässt, Gottes Macht größer ist. Und dieser Gott unser persönlicher Schöpfer ist, der Beziehung zu uns sucht. Das wird uns trösten. Und die Pflege dieser Beziehung, so wie das sich tragen lassen durch andere, das lässt das Vertrauen in uns wachsen, das uns dann auch in den tiefsten Tiefen hilft, aktiv und andauernd auf das Danach zu hoffen. Und in diesem Sinne können wir Jesu Zuspruch an Thomas als Ermutigung verstehen. Auch wenn wir keinen Beweis im naturwissenschaftlichen Sinne haben, dass es eine Auferstehung gibt, dürfen wir gespannt darauf warten, dass es das danach gibt. Das danach nach dem Tod, das danach nach der Schuld. Aber auch das danach nach unserer Ohnmacht. Das danach nach unserer Einsamkeit, nach unseren Fragen, das danach nach der empfundenen Gottverlassenheit. Denn Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Das soll unsere lebendige Hoffnung sein. Amen.
Weitere Informationen zur Gemeinde finden Sie unter feg-remsmoor.de. Predigtnachklang, der Predigtpodcast der FEG Remsmoor.